Es ist Donnerstag, der 14. August 2025. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Lage International, einem Podcast des Stern. Mein Name ist Miriam Holstein und mir zugeschaltet, wie immer an dieser Stelle, ist Christian Mölling, Senior Advisor beim Brüsseler Think Tank European Policy Center. Einen schönen guten Morgen, Herr Mölling.
Hallo, guten Morgen, Frau Holstein.
Am morgigen Freitag treffen sich ja Donald Trump und Wladimir Putin. Sie treffen sich zum ersten Mal seit 4 Jahren. Und zwar auf der US-Militärbasis Elmendorf-Richardson in Anchorage in Alaska. Mal ganz kurz gefragt, warum Alaska?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe auch mal recherchiert im Vorlauf zu unserem Gespräch heute. So richtig klar zu kriegen ist es nicht. Es scheint so zu sein und es scheint schon auch schon fast plausibel zu sein, dass die russische Seite das vorgeschlagen hat. Oder es ein Wunsch von Putin gewesen ist, das zu haben, hat natürlich ein extremes Geschmäckle, weil Alaska mal zu Russland gehört hat, noch vor der Sowjetunion war das, glaube ich, und dann an die USA verkauft worden ist. Und wie das dann immer so ist bei solchen Sachen, es natürlich immer noch so Phantomschmerzen gibt, also es ähnlich wie bei der Ukraine Leute in Russland gibt, die sagen, das gehört eigentlich mit zum russischen Reich.
Vielleicht war das ja auch der Grund, warum Donald Trump am Montag in der Pressekonferenz gesagt hat, er würde nach Russland reisen. Ein bisschen bizarrer Freudscher-Versprecher vielleicht.
Ja, es sind so viele freudsche Dinge im Spiel bei Trump, dass man das wahrscheinlich gar nicht ausschließen kann. Aber das würde ja unterstellen, er wüsste, was er da getan hätte. Also diplomatisch. Ich weiß gar nicht, ob er das wirklich weiß, was er da getan hat, aber fand, das wäre eigentlich eine gute Idee, das einfach mal zu machen. Keine Ahnung. Also ich glaube, die letzte Woche war mit Blick auf die Entscheidung, die Trump getroffen hat, oder also die Ankündigung, sich mit Putin zu treffen, das auch in Alaska zu machen. Und dann auch noch die Berichte, die aus den Gesprächen der europäischen Staatschefs mit Trumps Chefverhandler Witkoff rausgekommen sind. Das ist ja alles, also man kann es gar nicht anders sagen, gruselig, auf was für einem dünnen Eis wir außensicherheitspolitisch hier gerade dahin segeln. Also von welchen Leuten wir im Grunde genommen hier abhängig sind jetzt gerade.
Wir können ja die Ergebnisse noch nicht antizipieren, deswegen lassen Sie uns doch mal über die Tricks sprechen, die Wladimir Putin in Gesprächen anwendet. Es gibt da ja wiederkehrende Muster. Das wissen wir von Politikern, die bereits mit Putin in der Vergangenheit verhandelt haben. Olaf Scholz, Angela Merkel oder auch Frankreichs Ex-Präsident François Hollande. Der hat sich jetzt gerade in der Financial Times da ausführlicher dazu geäußert. Also man weiß zum Beispiel, dass er gerne, um Zeit zu stinden, endlose Monologe führt, in denen er dann erklärt, was Russland alles Böses getan wurde. Man weiß, dass er ein notorischer, aber sehr versierter Lügner ist und dass er am Ende meistens so einen halbgaren Irgendwas-Vorschlag macht, also sozusagen seinem Gegenüber irgendeinen Brocken hinwirft, der letztendlich keine größeren Konsequenzen hat, aber der es dem Gegenüber ermöglicht, zu sagen, ja, er hat ja Zugeständnisse gemacht. Rechnen Sie damit, dass es diesmal auch wieder seine Strategie sein wird? Und was glauben Sie, mit welchem Ziel geht Putin in die Verhandlungen?
Ich glaube, der wichtige Punkt bei all diesen Darstellungen ist ja, wir sind nie dabei gewesen. Das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Gleichzeitig gibt es ja zumindest in den Vorstellungen, glaube ich, beider Leute, sowohl von Trump als auch von Putin, eine individuelle Vorstellung über den jeweils anderen, die, glaube ich, sehr stark beeinflussen wird, wie man miteinander umgeht. Ob es zum Vorteil ist, bei Trump auf Zeit zu spielen oder ob man nicht besser schnell zur Sache kommt, damit er die Dinge behält, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, wir haben einfach es hier mit dem Phänomen alter Männer zu tun, deren Aufnahmefähigkeit extrem begrenzt ist. Und die Frage ist dann schon wahrscheinlich eher, wann sie die Message senden und wann sie den Menschen auch wieder entlassen, damit er diese Message dann, das ist ja, schätze ich mal, ein wesentliches Ziel. Man will aus Putins Sicht seine Message nicht nur Trump mitgeben, sondern er soll sie auch gleich verteilen in der Welt. Also muss man es so hinkriegen, dass man Trump nicht aus dem Gespräch verwirrt herausschickt und dann vor die Presse schickt, der soll er ja das Richtige sagen. Also es ist schon, glaube ich, eine sehr fein ziselierte Sache, die Putin da machen müssen. Nicht, dass der ihm am Tisch nachher einschläft, ne?
Also wenn man jetzt davon ausgeht, was man ihm mit auf den Weg gibt und kurze Aufmerksamkeitsspanne, Europa und die Ukraine sollten ja eigentlich bei diesem Gespräch komplett außen vor bleiben. Das ist jetzt sozusagen gelungen zu vereiteln, den Europäern, allen voran Friedrich Merz mit diesem Treffen in Berlin, wo Zelensky eingeladen war und wo dann andere europäische Staats- und Regierungschefs zugeschaltet waren. Die Europäer haben Trump 5 Forderungen mit auf den Weg gegeben, unter anderem, dass es eben einen Waffenstillstand geben muss, bevor über alles Weitere verhandelt wird. Glauben Sie, dass das sozusagen, wie geschickt war dieser Schachzug, und glauben Sie, dass das bei Trump auch wirklich nachwirken könnte in dieses Gespräch mit Putin hinein?
Also ich glaube, das war das Beste, was die Europäer machen konnten. Also da muss man auch wirklich sagen, das hat auch die Bundesregierung, hat auch der Bundeskanzler, glaube ich, gut gemacht, weil er auf der einen Seite offensichtlich das Ohr des amerikanischen Präsidenten hat und auf der anderen Seite offensichtlich das Vertrauen des ukrainischen Präsidenten auch hat und viele andere Europäer. Also Gott sei Dank, das ändert nichts daran, dass die Europäer nicht mit dabei sein werden. Und die Ukraine auch nicht. Also diese Idee, man säße da jetzt irgendwie virtuell mit am Tisch, das ist ja gerade auch aufgrund dessen, was ich jetzt eben vorher gesagt hatte, im Blick auf die Unberechenbarkeit des amerikanischen Präsidenten, ist natürlich eben genau nicht der Fall. Das kann alles schiefgehen. Wir wissen nicht, welche Triggerpunkte Putin in den vergangenen Gesprächen gegenüber Trump genutzt hat, um ihn von seiner Sicht der Dinge zu überzeugen. Also hier sind wir im Grunde genommen auf hoher See und dementsprechend quasi auf Gott angewiesen, dass das irgendwie einigermaßen glatt geht. Und das ist nicht nur so dahingesagt, das ist wirklich eine gefährliche Situation, wenn da kommunikativ sozusagen, nicht nur, ist völlig egal, was sich bei Trump im Kopf, glaube ich, im Moment festgesetzt hat, sondern was er als erstes sagt, wenn er da rauskommt, das werden viele Leute lesen, und dass er das dann oder seine Entourage wieder zurückholt. Das ist zumindest, das haben wir in der Vergangenheit gesehen, enorm schwierig. Absatz, das ist aber auch immer wiederum der Hoffnungsschimmer. Trump hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er natürlich völlig zusammenhangslos oder auch ohne Blick auf das, was er in der Vergangenheit möglicherweise gesagt hat, seine Meinung wieder ändern kann. Das ist und bleibt das Risiko, das nicht über diesem Treffen schwebt, sondern insgesamt über der weiteren Entwicklung eigentlich schwebt.
Welches Ergebnis wäre denn für die Ukraine am gefährlichsten morgen in Alaska?
Das gefährlichste Ergebnis wäre, wenn Trump wieder auf die alte Leier zurückgeht, dass Zelensky ja im Grunde genommen nicht verhandlungsbereit ist und die Russen ja bereit sind, alles zu geben, und im Grunde genommen daraus kommt, dass man doch nochmal darüber nachdenken müsste, die US-Hilfe in Frage zu stellen, möglicherweise abzustellen. Alles das sind Sachen, das wäre wahrscheinlich das schlimmste Ergebnis, was da jetzt irgendwie rauskommen könnte. Oder auch diese ganze Frage der Gebietsabtretung quasi etwas ist, wo Trump einen Vorschlag macht, den er selber als brillant bezeichnen würde. Und der genau auf russischer Linie liegt. Also die russische Linie ist ja ganz klar zu sagen, die Ukrainer müssen als erstes aufgeben. Dann überlegen wir, ob wir tatsächlich zu einem Waffenstillstand kommen oder ob wir sie komplett überfallen. Das ist letztendlich das, was die Vorschläge aus dem Kreml sind. Dem kann die Ukraine nicht zustimmen. Das hat die Ukraine auch mittlerweile gesagt. Und wie Trump mit dieser Gemengelage umgeht, das ist, glaube ich, die entscheidende Frage. Und letzter Punkt, das wissen wir noch nicht so ganz genau. Da gibt es immer so Unterstellungen. Er möchte gerne einen Friedensnobelpreis haben und so weiter und so fort. Also was ist seine eigene Motivation? Was will er wirklich erreichen? Also ist das dieser Friedensnobelpreis einfach auch nur ein Chiffre dafür, dass er selber diese Situation, in der er sich ja selber, müssen wir uns nochmal zurückerinnern, reingequatscht hat, also er wollte ja Frieden bringen, dass er das tatsächlich immer noch als eine Art Mission sieht und davon auch selber erfüllt ist, auch emotional erfüllt ist und nicht nur rational sagt, okay, ich muss da jetzt irgendwie gut aus der Sache rauskommen. Das spielt natürlich eine Rolle, die wir, glaube ich, nur sehr, sehr schlecht einschätzen können.
Wenn Sie Trump beraten müssten für dieses Aufeinandertreffen mit Putin, was wäre da Ihr wichtigster Rat?
Oh Gott. Also, wie gesagt, erstmal glaube ich, dass der Mann wirklich so gut wie gar nicht zu beraten ist. Oder alles, was Sie da sozusagen rein beraten, purzelt irgendwann irgendwie wieder raus oder rutscht in völlig falsche Kategorien rein. Also ich glaube, das ist echt ein Ritt auf die Rasierklinge. Und Sie unterstellen ja, wenn man ihn beraten könnte, dass es quasi so eine rationale, so, selbst wenn es eine limitierte wäre, eine eigene Rationalität gäbe, die da in Trump drinne stecken würde. Also ich würde einfach nur sagen, hör dir das an, denk dir jetzt schon mal aus, welche Sprechpunkte du über die Großartigkeit Amerikas danach verbreiten möchtest, und dann belassen wir es dabei und mach keine anderen Zusagen in Zukunft, über die Zukunft und über alles andere, weil ich glaube, das ist das Schlimmste, was dabei rauskommen kann, dass er gerne Verhandlungsergebnisse darstellen möchte, obwohl das ja, wie er selber gesagt hat, noch gar keine Verhandlungen sind. Dass er jetzt aber zu dem Schluss kommt oder durch Putin dazu gebracht wird, dass er wirklich da ein Verhandlungsergebnis meint, präsentieren zu müssen und möglicherweise sogar eine Einladung annimmt zu einem weiteren Treffen, das dann irgendwie in Russland stattfindet, also in Moskau stattfindet. Das wäre wahrscheinlich fatal, weil das auch auf die russische Agenda direkt, unmittelbar, ohne weitere Intervention anderer mit den USA zu verhandeln, komplett einzahlen würde.
Der erste Test, ob er da auf Putin reingefallen ist, wird ja vermutlich sein, ob er sein Versprechen einhält, zuerst Zelensky und dann die europäischen Partner über den Inhalt des Gesprächs zu informieren. Da werden wir, glaube ich, schon ein bisschen ablesen können, wie erfolgreich Wladimir Putin war. Ich würde gerne zum Schluss noch mal auf die Situation in der Ukraine schauen, weil ja auch das eine Antwort auf die Frage gibt, mit welcher Basis Putin, also mit welcher faktischen Basis er in die Gespräche geht. Da haben sich in den vergangenen Tagen Hinweise verdichtet, dass der russischen Armee im Gebiet Donetsk ein Frontdurchbruch gelungen ist. Soldaten sollen an mehreren Punkten bis zu 10 Kilometer in ukrainisches Gebiet eingedrungen sein, nördlich von Pokrovsk und südlich in der Siedlung Udatschne, mit dem Ziel, die Städte Pokrovsk und Novopavlivka, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, einzunehmen. Die Ukraine hat es zunächst dementiert, aber inzwischen hat es auch das amerikanische Institute of War Studies bestätigt. Was wissen Sie darüber und was bedeutet das für den Gesamtverlauf?
Ja, also das ist eine sehr schwierige Situation, was die Informationslage angeht, weil beide Seiten, sowohl die Russen als auch die Ukrainer, fast komplette Nachrichtensperre haben über die Entwicklungen. Das alleine kann man natürlich schon deuten, weil normalerweise würden die Russen versuchen, würde man annehmen, gerade im Vorlauf jetzt zu dem Alaska-Treffen, einen solchen Vorstoß massiv auszuschlachten. Das haben sie bislang offensichtlich wohl nicht gemacht. Und auch die russischen Kriegsblogger auf Telegram sind wohl noch sehr, sehr still darüber. So, das ist die Informationslage. Sehr wenig Informationen über das, was da passiert ist. Wenn man die Bausteine zusammensetzt, dann ist es wohl so, das, was wir wissen, ist, ja, es sind russische Aufklärungseinheiten durch die Front hindurchgegangen. Ich glaube, so muss man sagen. Und da ist das Bild der Front auch falsch, als ob das sozusagen so eine rote Linie wäre oder so ein Schützengraben oder irgendwas, wo jeden Meter irgendwie ein ukrainischer Soldat steht. Das Problem ist, es gibt sozusagen eine Art von Gebiet, in dem die Gefechte stattfinden oder auch nicht stattfinden, wo Russen und Ukrainer aufeinandertreffen. Der Frontverlauf, also ich glaube, das Wort Front muss man sich, glaube ich, einfach sparen. Das ist eine Art von Zone, Kontaktzone, wenn man so will, wo die beiden Truppen aufeinandertreffen. Die Ukrainer sind aber unheimlich schlecht besetzt. Das heißt, es gibt Bereiche, die sie zurzeit nicht schützen können. Und Russland weiß das und sucht schon seit längerer Zeit quasi durch seine Aufklärungstrupps Punkte, wo die Front so schwach ist, jetzt habe ich wieder Front gesagt, wo diese Kontaktzone so schwach besetzt ist, dass man wirklich hindurchgehen kann, bei wenig oder gar keinem Widerstand. Das scheint hier passiert zu sein. Das heißt also, die Russen haben Erfolg gehabt, haben diese Strategie des immer mal reinpieksens und gucken, kommt da irgendwas. Dabei sind sie erfolgreich gewesen, sie haben keinen Widerstand gehabt und sind da mit ihren Aufklärungseinheiten da reingegangen in das ukrainische Gebiet. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, auch ganz wichtig für das Geschehen am Boden. Es gibt bislang noch keine Hinweise darauf, also zumindest als ich gestern das letzte Mal geschaut habe, dass Russland Kräfte nachführt. Also das, was sie da sozusagen eingenommen haben, das müssen sie ja dann sichern. Aufklärungseinheiten sind leicht und schnell, aber nicht dafür ausgestattet, um Gelände zu halten. Da müssen sie andere Truppen nachführen und vor allen Dingen dann auch viel. Und das scheint bislang nicht in großer Zahl oder überhaupt nicht zu passieren. Das kann jetzt wiederum daran liegen, dass die Informationen nicht da sind. Aber das ist erstmal der Stand der Dinge. So, und jetzt auf der militärischen Ebene ist das nicht kriegsentscheidend. Ja, also es klang die ersten Stunden irgendwie so, als ob das, was da passiert, jetzt darüber entscheiden würde, wie der Krieg ausgeht. Nochmal, wir haben eine über 1000 Kilometer lange Grenze. Das ist ein kleiner Abschnitt, in dem bekanntermaßen die ukrainische Verteidigung schlecht ist. Wenn das zusammenbrechen sollte, was passieren könnte im schlimmsten Fall, dann ist damit aber der Krieg nicht entschieden. Die Verteidigung des Bereiches wird signifikant schwieriger werden, aber sie ist deswegen nicht unmöglich. Es ist jetzt nicht so, dass sozusagen das Tor nach Kiew aufgegangen ist. Letzter Punkt, was bedeutet das für die Verhandlungen? Putin hat das bislang nicht gespielt und Peskow auch nicht, also der Pressesprecher von Putin. Das heißt also, die Instrumentalisierung der Informationen, zumindest im öffentlichen Raum, um die Verhandlungen zu beeinflussen, hat bislang noch nicht stattgefunden. Spricht er dafür, dass die Russen entweder versuchen wollen, Informationsüberlegenheit zu behalten und zum Zeitpunkt des Treffens Trump irgendwelchen Unsinn vorzulegen, von dem er sich wiederum beeindrucken lässt, oder aber es tatsächlich nicht zu spielen, weil sie sagen, das ist so schlecht und die Amerikaner wissen, was da läuft, weil sie selber eine gute Aufklärung der Situation haben, dass es sich gar nicht lohnt, das Ganze hochzunehmen.
Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Mölling. Das war die Lage international für heute. Wir hören uns regulär wieder, wenn Sie mögen, am kommenden Donnerstag, 21. August. Sollte es beim Gipfel morgen in Alaska zu einem Durchbruch oder zu einer tiefgreifenden Vereinbarung kommen, die die Dinge wirklich nachhaltig verändern könnte, können Sie uns auch schon früher wieder hören. Dann gibt es ab Montagmittag eine Sonderfolge von Die Lage international. So oder so, Herr Mölling, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
Alles klar. Bis dahin. Tschüss, schöne Woche.